Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Herzlich willkommen in der Dunkelkammer. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Mein Name ist Edith Meinhardt und heute geht es um Cyberkriminalität. Cyberwar, Cybercrime, Cyberattacken. Die Gefahr ist da, aber sie ist schwer zu greifen. Experten warnen eindringlich davor. Rund ein Fünftel der Straftaten sind Cyberdelikte. Tendenz steigend, die Dunkelziffer ist hoch. Als normaler Bürger, als normale Bürgerin weiß man nicht, wie schlimm es kommen kann und wie man sich dagegen wappnen kann. Darüber reden wir in dieser Folge der Dunkelkammer. Mir gegenüber sitzt Cornelius Granik, der sich professionell mit Cybersecurity beschäftigt. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Bevor wir loslegen, möchte ich noch einen kurzen Rückblick auf die Dunkelkammer-Episode Nummer 137 machen. Wir verlieren die Kinder, so der Titel. Zu Gast war Petra Bauer, eine Wiener Direktorin und leidenschaftliche Pädagogin. Die Einblicke, die sie in den schulischen Alltag gegeben hat, haben viele Menschen bewegt, Eltern, aber auch Lehrerinnen und SozialarbeiterInnen. Es gab sehr viel Anerkennung dafür, wie ungeschminkt, gleichzeitig sachlich, kompetent und einfühlsam Petra Bauer über ihre Arbeit und die Probleme im Bildungswesen redet. Ein großes Danke an alle, die mir geschrieben haben. In einigen Mails gab es Anregungen für weitere Podcasts und ich kann an dieser Stelle ankündigen, dass ich am Thema Schule dranbleibe. Es wird weitere Folgen dazu geben. Ich freue mich weiter über Anregungen und eigene Erfahrungen. Dazu bitte schreiben Sie mir an redaktion@diedunkelkammer.at. Und nun zum heutigen Gast, Cornelius Granik. Wir haben einander vor 3 Jahren kennengelernt, nach dem kriegerischen Angriff Russlands auf die Ukraine. Als ich als Journalistin begonnen habe, laufend über die Vertriebenen und ihre Lage zu berichten. Und wir sind dann irgendwann vom Sie zum Du gewechselt. Du hast lange in der Ukraine gearbeitet, bist seit 3 Jahren ein wichtiger Unterstützer von ukrainischen Kriegsflüchtlingen in Österreich und du befasst dich beruflich mit Cybersecurity. Kannst du dich kurz vorstellen?
Hallo liebe Edith, danke für die Einladung in die Dunkelkammer. Zu meiner Vorstellung, ich habe lange für IBM gearbeitet, komme aus der IT-Branche und war nach meiner Zeit bei IBM einige Jahre in der Ukraine, zuerst im Vorstand der Raiffeisen Bank, dann als Generaldirektor von Siemens. Daher kommt auch meine Ukraine-Affinität und meine Frau kommt aus der Ukraine. Ich befasse mich mit Cybersecurity seit den 2000er Jahren. Sehr intensiv die letzten 15 Jahre und leite 2 Beratungsunternehmen in diesem Zusammenhang. Ich habe Politikwissenschaft studiert, danach ein Postgraduate-Studium gemacht zum Thema E-Government. Da ging es auch sehr viel um Digitalisierung, auch um Cybersecurity. Und ich leite an der Sigmund-Freud-Universität ein Institut, das Institut für Sicherheitsforschung und Krisenmanagement, das sich auch sehr stark mit dem Thema Cybersecurity beschäftigt. So viel vorerst zu meiner Person.
Wann und wie bist du in die Rolle des Warners vor den Gefahren aus dem Netz gekommen?
Besonders zu Beginn meiner Tätigkeit bei Raiffeisen in der Ukraine, wo ich der Vorstand für IT und Sicherheit war, musste ich feststellen, dass wir jede Woche große Cyberangriffe auf das System der Bank hatten. Diese Angriffe waren Denial-of-Service-Angriffe auf unser Geschäftskundensystem. Das heißt, unsere Kunden konnten dann ihre Konten nicht mehr sehen, während im Hintergrund Kriminelle Geld von der Bank wegüberwiesen haben. Und in Osteuropa ist es so, dass der Inlandszahlungsverkehr online ist und sofort passiert. Das heißt, da passieren keine Prüfungen, das Geld ist sofort bei einer anderen Bank. Dort waren dann andere Kriminelle und haben das Geld sofort abgehoben. Das war die Masche damals der Cyberkriminellen. Und ich bin da quasi von einem Tag auf den anderen in eine Situation gekommen, wo sehr viele Cyberangriffe mein Leben als IT-Vorstand dominiert haben. Damals hatten wir in der Ukraine in der Bank ungefähr 100 Mitarbeiter im Bereich Cybersecurity. Die Raiffeisen Bank International hatte in Wien 5. So viel zu den unterschiedlichen Größenordnungen, weil der Fokus damals wirklich noch stark in Osteuropa war. Inzwischen ist das natürlich anders. Inzwischen hat man auch in Wien sehr viele Mitarbeiter in diesem Bereich, weil Cybercrime ein großes Thema geworden ist, auch in Westeuropa. Aber ich habe damals begonnen, das war jetzt mehr als 15 Jahre, das ist ja, mich sehr intensiv mit dem Thema Cybercrime zu beschäftigen und auch mit der Frage, wie kann man sich dagegen wehren, wie kann man als Unternehmen, aber auch als privater Sicherer am Netz sein. Und es war eigentlich gezwungenermaßen aufgrund der beruflichen Situation, dass ich sofort Maßnahmen implementieren musste, umsetzen musste. Auch unser Bankomatennetzwerk wurde zum Beispiel angegriffen. Wir mussten das Thema Verschlüsselung auf eine ganz andere, auf ganz andere Beine stellen. Und ich glaube, dass das, was ich damals erlebt habe in der Ukraine 2008, 2009, inzwischen die Realität von jedem ist hier in Österreich heute.
Das heißt, es war ein hartes Learning on the job. Woher kamen denn die Täter?
Die Täter kamen damals schon aus Russland, aber auch aus der Ukraine. Da gab es eine sehr enge Zusammenarbeit und Verbundenheit zwischen den Ländern. Die Täter haben sich damals schon getarnt, also die Angriffe kamen dann aus Saudi-Arabien oder aus Indien, aber eigentlich saßen die, die das angeordnet haben oder die eigentlich die Angriffe orchestriert haben, in den von mir genannten GOS-Staaten. Und schon damals hat man eben gesehen, dass das ein mögliches Geschäftsmodell für Kriminelle ist, um viel Geld zu verdienen, um eben Geld einer Bank zu entwenden oder Geld von Konten einer Bank zu entwenden. Viel raffiniertere Geschäftsmodelle gibt es jetzt inzwischen im Bereich der sogenannten Ransomware. Da werden Kryptowährungen verwendet, da wird alles Mögliche verwendet, was damals noch gar nicht existiert hat. Aber in den Grundzügen ist eigentlich das Cybercrime-Thema ein ganz ähnliches wie vor 15, 20 Jahren, weil das Fundament des Internets und das Fundament unserer digitalen Gesellschaft sehr unsicher ist. Mhm. Das Internet wurde ja entwickelt als im Verbund verschiedener amerikanischer Universitäten in den 70er Jahren. Man hätte nie gedacht, dass das die Basis für die Verbindung unserer Gesellschaft mit Milliarden Menschen sein wird. Und wir müssen auf dieses eher unsichere Fundament des Internets Sicherheitsmaßnahmen draufsetzen. Das ist allerdings eine sehr schwierige Arbeit, die Generationen beschäftigen wird.
Wir können uns ja ein Leben ohne Digitales nicht mehr vorstellen. Also wir kaufen Zugtickets, wir legen Aktien an, wir bestellen Schuhe. Also ohne digitale Welt wird eigentlich wenig gehen. Welche Probleme kann es da geben? Was kann da alles passieren?
Die Digitalisierung hat in alle Bereiche unseres Lebens Einzug gehalten und wir wollen das auch. Wie du erwähnt hast, ist es ja bequem inzwischen von zu Hause aus viele dieser Transaktionen zu machen. E-Commerce ist hier das Oberthema. Wir verwenden auch Videokonferenzen zum Beispiel. Wir schreiben E-Mails und keine Briefe mehr. Ein großes Problem ist beispielsweise der Identitätsdiebstahl. Das heißt, dass jemand unsere Identität aneignen kann, sich dann ausgibt, als wäre eine andere Person und Straftaten begeht. Da geht es beispielsweise um Love-Scams, wo jemandem vorgetäuscht wird, eine große Liebe und eigentlich geht es nur um Geldabzocke. Oder es geht zum Beispiel um das Thema Business-Email-Compromise. Da gibt es einen ganz berühmten Fall in Österreich bei FACC, wo jemand vorgetäuscht hat, er sei der Unternehmenschef und angeordnet hat in der Buchhaltung, dass ein hoher zweistelliger Millionenbetrag an Euro nach China überwiesen wird. Auch hier war das Problem der Identitäts, dass eine falsche Identität vorgegeben wurde, dass aber nicht genug organisatorische Sicherheitsmaßnahmen bestanden haben, wie zum Beispiel ein effektives Vier-Augen- oder Sechs-Augen-Prinzip, um das zu verhindern, dass der Straftäter Erfolg hatte.
Wie war das konkret? Der Chef hat ein E-Mail geschrieben oder ein Video geschickt? Oder wie
ist in diesem das? Fall glaube ich, dass es zuerst um einen Anruf ging und dann um ein E-Mail und dass dass der Verantwortliche in der Buchhaltung in der Lage war, eine sehr große Internet-Banking-Transaktion zu machen, weil er die Möglichkeit hatte, aufgrund der eher nicht so guten organisatorischen Sicherheitspolitik beide Genehmigungen zu erteilen, die der Buchhaltung und die des Unternehmenschefs, und so die Transaktion für die Bank in den Augen der Bank durch zwei verschiedene Stellen abgesegnet wurde, aber eigentlich eine Person die Durchführung machen konnte. Und der Täter hat das ausgenutzt, um eben diese Transaktion zu machen. Danach hat man schwere organisatorische Konsequenzen dort ziehen müssen. Das heißt, das Management hat die Jobs verloren, auch in der Buchhaltung hat man dann neue Leute hingesetzt, aber man konnte das Geld nicht mehr gesamthaft sicherstellen, weil er schon in China war und dort schon abgehoben wurde. Aber das ist ein gutes Beispiel dafür, das illustriert, dass es nicht immer nur bei Cybercrime um technischen Cybercrime geht, also dass ein System angegriffen wird mit einer Brute Force Attack oder dass jemand versucht, irgendwo einzudringen, Daten zu stehlen oder zu verändern. Oft geht es einfach darum, dass man die digitalen Möglichkeiten nutzt, um schnell etwas zu erreichen, um jemanden zu überraschen und zu einer Transaktion zu bewegen zum Beispiel, dass ich denke, aha, das ist ja möglicherweise wirklich der Chef, der das jetzt anordnet. Ich muss das machen, sonst werde ich vielleicht gefeuert. Aber in diesem Fall wurde dann jemand gefeuert, weil er es gemacht hat und nicht, weil er es nicht gemacht hat. Also man sollte bei solchen sozialen Cybercrime und bei Betrugsversuchen immer überlegen, ist das wirklich realistisch, was dort gefordert wird? Kann das wirklich wahr sein, dass das jemand will? Oder kann es sein, dass ein Betrüger hintersteht?
Des Chefs gefälscht?
Ich glaube, dass das damals nicht noch kein großes Thema war. Das ist heutzutage ein Thema, auch mit Mitteln der künstlichen Intelligenz und mit den neuen Mitteln der Sprachtechnologie. Damals ging es um E-Mails.
Wer sind denn eigentlich die Täter? Sitzen da irgendwelche Nerds und machen sich einen kriminellen Spaß daraus, Computer zu hacken? Oder sind das Akteure, die gezielt Staaten attackieren, vielleicht selbst staatliche Akteure? Macht das eine KI?
Die Tätergruppen sind sehr unterschiedlich. Also eines muss man grundsätzlich sagen, die meisten Täter sind Männer. Es gibt da Forschungen dazu, die sagen, über 90% der Täter der Computerkriminelle sind Männer. Übrigens auch auf der anderen Seite, im Bereich der Cybersecurity, ist ein sehr großer Prozentsatz der Experten im Bereich der Männer zu finden. Ich weiß nicht, ob das auch über 90% ist. Aber mir fällt immer auf, wenn ich auf Kongresse gehe oder auf Veranstaltungen mit Cybersecurity-Experten spreche, dass auch dort fast nur Männer sitzen. Mhm. Meine Frau zum Beispiel hat Cybersecurity in der Ukraine studiert. In der Ukraine ist das Thema IT und Security ein Thema, wo die Frauen schon fast zu 50% an den Unis sitzen. Bei uns ist das leider noch nicht so. Da haben wir großen Aufholbedarf, glaube ich. Ja. Aber zurück zur Frage, wer sind die Täter? Einerseits gibt es eben Täter, die im privaten Bereich zu sehen sind. Das sind eben diese Script-Kiddies, werden die genannt zum Beispiel, also Jugendliche, die quasi im Kinderzimmer sitzen und von dort aus Unternehmen angreifen, Personen angreifen, Organisationen angreifen, wen auch immer, weil sie etwas ausprobieren und weil sie ihr Taschengeld aufbessern möchten. Gibt es einen Fall, den wir haben, wo jemand eine österreichische Zeitung mit einer im Rahmen einer Straftat bedroht hat, weil er ihr Abonnentenverzeichnis gestohlen hat und dabei waren noch Daten, personenbezogene Daten wie die Kontonummer, die Adresse von den Abonnenten. Und es hat sich dann herausgestellt, die Polizei hat ihn relativ schnell gefunden. Der saß in Düsseldorf und war ein, ich glaube, 15-Jähriger, der aus dem Kinderzimmer heraus einfach probiert hat, ob man bei irgendeinem Medium sowas stellen kann. War damals relativ unkritisch, weil er hat zwar ein bisschen Geld gefordert, aber es war so wenig. Die haben das auch nicht bezahlt und man hat den dann sehr schnell gefunden, dass man den festsetzen konnte, bevor etwas Böses passiert ist. Und man hat dann natürlich dort die Sicherheitsmaßnahmen stark hochgezogen. Was war das Problem bei dieser Zeitung? Die haben ein relativ altes System verwendet. Die haben die Updates nicht gemacht bei ihrem Datenbankserver. Und über so eine Möglichkeit ist der eingedrungen bei ihnen. Also das sind einmal die Jugendlichen, die ein paar Sachen ausprobieren. Dann gibt es natürlich private, organisierte Strukturen. Die organisierte Computerkriminalität, die bis in den Bereich von Banden geht. Diese großen Ransomware-Angreifer, zum Beispiel Lockbit, Black Cat, Blackbuster, wie auch immer sie heißen, die sollte man in diesem Bereich einordnen. Das sind sehr professionelle Menschen, die untereinander anonym zusammenarbeiten in den meisten Fällen. Also die wissen auch gar nicht, wer der andere ist, aber man tauscht sich aus. Der eine schreibt einen Teil der Software, der andere schreibt den anderen Teil der Software. Es gibt auch bei Lockbit, das ist der größte Akteur gewesen, der letztes Jahr große Probleme mit dem FBI bekommen hat. Bei denen war es so, dass die eine Art Multilevel-Aktionsspektrum entfaltet haben. Also die haben ihre Software anderen zur Verfügung gestellt und gesagt, ihr könnt unsere Ransomware verwenden, aber ihr müsst einen Teil dann von dem, was ihr erbeutet, an uns abgeben. Das war ein sehr erfolgreiches Modell.
Wie finden die Mitarbeiter? Das könnten ja auch Polizisten sein.
Das ist immer ein großes Problem natürlich bei diesen Strukturen, aber wenn alle anonym sind, dann weiß der Polizist, der dort mitarbeitet, trotzdem nicht, wer die andere Seite ist. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass diese Angreifer auch auffliegen und dass die Polizei sie findet, weil sie Fehler machen und weil eben Polizisten digital eingeschleust sind in das Ganze. Es gibt auch eine, vor allem von der niederländischen Polizei oder der schwedischen Polizei oder der amerikanischen Polizeibehörden, häufig Versuche, auch eigene Plattformen aufzubauen, im Darknet zum Beispiel Plattformen, wo man Morde bestellen kann. Da würden dann eben Leute, die so etwas bestellen, die ihre Identität preisgeben, verhaftet werden. Gibt es auch einige Fälle, wo das gelungen ist. Aber man weiß natürlich, wenn alle anonym sind, nie, ob es die Polizei ist oder ob es ein Krimineller ist. Allerdings fürchte ich, dass die wirklichen Kriminellen dominieren und dass die Polizei nur einen kleinen Teil von den möglichen Scheinangreifern da auch darstellt. Ja. Aber ich wollte eben sagen, das sind dann die privaten Angreifer, auch das Thema organisierte Kriminalität und Banden spielt eine große Rolle. Und dann gibt es die staatlichen Angreifer und auch Mischformen. Also es gibt staatliche Angreifer, die mit Privaten zusammenarbeiten und private Angreifergruppen, die Unterstützung von Staaten haben. Und bei den Staaten dominieren vor allem vier Staaten das weltweite Geschehen. Das ist Russland, China, Nordkorea und der Iran. Diese Staaten werden auch bezeichnet als die Achse des Aufruhrs, habe ich kürzlich gelesen. Nicht nur in diesem Zusammenhang, im Zusammenhang mit Cybercrime, sondern auch im Zusammenhang mit anderen staatlichen Aktivitäten. Die Nordkoreaner unterstützen zum Beispiel die Russen in ihrem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der Iran ist auch bekannt für militärische Zusammenarbeit in diesem Bereich. China ist da ein bisschen anders gelagert, auch im Cybercrime-Bereich. Die haben etwas andere Fragestellungen und einen anderen Fokus. Aber generell muss man sagen, dass diese Staaten eine staatliche Angreiferszene geschaffen haben, die wirklich gefährlich ist. Und dass man natürlich, wenn es hier professionelle staatliche Angriffe gibt, auch wenige Möglichkeiten hat, sie abzuwehren. Weil was machen diese Staaten? Sie kaufen noch unbekannte, also Informationen über noch unbekannte Schwachstellen zu. Da gibt es einen regen Handel im Darknet. Diese Schwachstellen heißen Zero-Day-Exploits. Das hat damit zu tun, dass es an diesem Tag, am Tag Null quasi, wenn so eine Schwachstelle aufgedeckt wird oder eingesetzt wird, dass es noch keine Behebung der Schwachstelle gibt, also keinen Fix für diese Schwachstelle. Deswegen heißen die Zero-Day-Exploits. Und wenn jetzt jemand so etwas zugreift, da gibt es zum Beispiel einen Fall, wo chinesische Angreifer mit staatlicher Unterstützung die amerikanische Cybersecurity-Behörde angegriffen haben und das amerikanische Justizministerium, und zwar deren E-Mail-Server und dort E-Mails kopiert haben. Die konnten sich dort Zugang zu diesen Daten verschaffen, ohne sich anmelden zu müssen auf diesen Systemen, weil sie einen Sicherheitsmangel ausgenutzt haben in diesem E-Mail-System, das die verwendet haben, der noch unbekannt war. Dagegen kann man sich fast nicht schützen. Ja. Wogegen man sich schützen kann, ist gegen viele Arten von Angriffen, die so gelagert sind, dass man zum Beispiel ein unsicheres Passwort verwendet oder dass man eben die nicht neuesten Updates eingespielt hat in sein System. Aber im Bereich der Angreiferszene, die ich jetzt genannt habe, ist eben der dritte Teil, dieser staatliche Teil, der problematischste Teil, weil man fast nichts dagegen machen kann.
Und was ist die Agenda der staatlichen Akteure?
Also da gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Russland. Russland hat eine starke Vorstellung über eine Weltordnung, die sie forcieren, die mit unserer nicht sehr, sehr kompatibel ist. Und die Russen versuchen im Bereich von zum Beispiel Fake News und Desinformation eben diese Form der Weltordnung zu propagieren und auch unter die Leute zu bringen. Und wir lesen das dann, wir wissen gar nicht, woher das kommt. Man würde gar nicht vermuten teilweise, dass ein russischer Akteur dahinter steckt, der das in Umlauf bringt. Im Bereich der Angriffe, der technischen Cyberangriffe, geht es vor allem um das Kopieren von Daten, um das Anlegen von Datensammlungen und auch um das Herausfinden, was andere Länder zum Beispiel Geheimes machen. Ich erinnere nur an den Angriff auf das österreichische Außenministerium oder den Deutschen Bundestag, der jeweils von solchen staatlichen russischen Akteuren gekommen ist. Und es gibt noch eine dritte Geschichte, die wir jetzt vor allem im Ukraine-Krieg gesehen haben, den die Russen ja mit großer Vehemenz führen. Da geht es darum, in Staaten, wo sie ihre Militäroperationen haben oder in Staaten, die sie angreifen, die kritische Infrastruktur lahmzulegen. Beispielsweise ist es gelungen, den größten ukrainischen Telefonanbieter Kyivstar mehrere Wochen komplett lahmzulegen. Und damit schafft man auch ein großes Problem für die Gesellschaft in diesem Staat. Und mir hat der Chef der ukrainischen Cyberpolizei erzählt, dass in Russland im Auslandsgeheimnis Strukturen entstehen, wo fast für jedes westeuropäische Land eine kleine Gruppe oder größere Gruppe für die größeren Länder und die wichtigeren Länder im Sinne der Angriffe installiert wurde, wo man sich mit der Frage beschäftigt, wie können wir dieses Land digital komplett lahmlegen.
Das heißt, da geht es einerseits um Destabilisierung von Gesellschaften, dann geht es auch um Spionage und dann geht es auch um kriegerische Angriffe.
Genau. Es geht auch um den sogenannten Cyberwar, aber es geht auch ein bisschen ums Geld. Also wenn wir jetzt von Russland ein bisschen weggehen zu Nordkorea. Nordkorea fokussiert sich eher auf das Stehlen von Kryptowallets. Die machen dort Milliarden in diesem Geschäft, weil Nordkorea Probleme hat natürlich aufgrund der internationalen Sanktionen mit Banktransaktionen ist man mehr in Richtung Kryptowährungstransaktionen gegangen. Und die Lazarus-Gruppe in Nordkorea, die ist sehr bekannt für ihre Diebstähle bei Kryptobörsen oder auch in privaten Kryptowallets. Und die Nordkoreaner haben auch sich fokussiert auf Apple-Systeme, auf MacBooks, auf macOS und solche Sachen und auf das Auslesen eben von Kryptowallets, die auf diesen Systemen gespeichert sind. Das heißt, da sind auch Private nicht davor gefeit, dass ein nordkoreanischer Infostealer nicht nur alle Informationen stiehlt, die auf dem Gerät sind, wie Passwörter und Dateien, sondern auch den Inhalt der Kryptowallet, dass es dann plötzlich weg ist. Also das ist ein bisschen ein anderer Fokus. Und der Iran beispielsweise, der hat stark im Fokus Industrieanlagen. Also der Iran war ja historisch aber betroffen davon, dass eine große Anlage zerstört wurde. Da vermutet man, dass israelische Akteure dahinter standen von dem sogenannten Stuxnet-Virus. Da ging es um Zentrifugen für die Urananreicherung, für das iranische Atomprogramm. Und die haben dann plötzlich nicht mehr funktioniert, weil sie durch externe Manipulation so gesteuert wurden, dass sie plötzlich nicht mehr ordentlich gearbeitet haben. Der Iran hat offenbar wirklich einiges gelernt daraus und hat jetzt begonnen, selbst mit Software auf den Markt zu gehen. Da gibt es eine ganz aktuelle Warnung vom Dezember von internationalen Polizeibehörden dazu, wo sie das Internet der Dinge und die Industrieanlagen, die an diesem Internet der Dinge hängen, mit Schadsoftware versuchen zu stören und auch zu zerstören. Das ist eben ein ganz anderer Fokus. Und man sieht aber hier, wie breit das alles aufgestellt ist. Also wir haben eine relativ, also alle diese Staaten sind große Akteure im Bereich der Computerkriminalität, haben aber andere Fokusrichtungen und einen anderen Fokus.
Das Internet der Dinge heißt dann, dass die Heizung nicht mehr funktioniert oder?
Nein, im Industriebereich heißt das, dass die Produktionsumgebung im Industriebereich, um die es da geht. Also da hängt zum Beispiel ein Controller daran, der ein Fließband steuert oder der eine Fräsmaschine steuert. Ja. Aber beim Internet der Dinge geht es generell auch um Kameras und um alle möglichen intelligenten Geräte, die von außen gesteuert werden können. Zum Beispiel die Temperatur in einer Wohnung oder eben der Garagenöffner. Der Türöffner, alles Mögliche hängt inzwischen am Internet. Und all das, was am Internet hängt, kann auch digital, ist dadurch digital erreichbar und ist auch erreichbar durch Akteure, die Böses wollen und nicht nur der Eigenheimbesitzer, der seine Heizung nach oben drehen möchte.
Österreich gehört nicht zur Achse des Aufruhrs, entnehme ich deiner Aufzählung, aber gibt es auch Täter aus Österreich?
Es gibt natürlich in Österreich, wenn man sich die Kriminalstatistik anschaut, viele Fälle, wo Cyberkriminelle aus dem Inland eine Rolle spielen. Es gibt ja nicht nur externe Täter, sondern auch Innentäter in Unternehmen zum Beispiel. Und es gibt also viele Sachen, wo eben die Kriminalität so gelagert ist, dass ein Mitarbeiter, der gekündigt wird von einem Unternehmen, zum Beispiel die Daten mitnimmt und das später sein Unternehmen damit erpresst. Oder dass ein Administrator später wieder einsteigt, obwohl er so nicht mehr in der Firma ist. Und etwas Böses macht, weil er sich nicht freut, dass das Unternehmen ihn auf die Straße gesetzt hat. Aber deine Frage geht wahrscheinlich eher in Richtung internationale Dimension von Angriffen. Da gibt es einen Akteur aus Österreich, vor dem Microsoft warnt, seit einigen Jahren schon. Dieser Akteur heißt Denim Tsunami. Das ist die neue Bezeichnung von Microsoft dafür. Microsoft hat da eine ganz neue, ein neues Wording für verschiedene Hackergruppen geschaffen. Und dahinter steckt eine Wiener Firma. Und diese Wiener Firma hat eine Software entwickelt, eine Spionagesoftware entwickelt, die auf ein paar Schwachstellen von der Adobe-Software basiert und hat mit dieser Software, und das weiß man aus einem Ermittlungsverfahren, einige Rechtsanwaltskanzleien, Consulting-Unternehmen und auch Banken in Österreich, Großbritannien und Panama als Opfer gehabt. Dann gab es bei diesem Unternehmen auf Basis dieser weltweiten Warnung von Microsoft, also die haben irgendwann geschrieben, bei euch in Österreich sitzt ein krimineller Akteur, jemand, der international relevante Schadsoftware erzeugt. Daraufhin haben die österreichischen Behörden sich das einmal angeschaut, haben auch jemanden festgenommen. Und die Firma hat sich so verantwortet, dass ein junger Mitarbeiter irrtümlich ihre Software ausprobiert hätte. Der hätte eh alle Daten gelöscht inzwischen und da sei eh nicht viel Schaden gewesen. Aber man muss natürlich schon sagen, die Firma hat dann eine Bewertung gehabt, die ihre Software in einer Größenordnung von 250 Millionen Euro gesehen hat. Sie haben das als Forensik-Software bewertet. Und diese Software wurde auch zum Beispiel Jan Marsalek angeboten, als der noch Vorstand bei Wirecard war. Die Software war im Einsatz bei der Kaufhaus, bei der Karstadt-Gruppe in Deutschland, die zu Imperium von René Benko gehört hat. Da ist halt die Frage, wieso haben gerade diese Unternehmen das eingesetzt? Wieso, was hat der Herr Marsalek mit dieser Software gemacht? Wieso wurde ihm das angeboten? Und welche Dimensionen hat dieser kriminelle Akteur wirklich gehabt? Und was ist danach mit ihm passiert? Also erstens einmal, wie ist das überhaupt entstanden, dass in Österreich so eine Software entwickelt wurde? Die Firma war sehr klein, die hatte 4 Mitarbeiter nur, einen Firmenchef, eine Assistentin und einen Softwareentwickler, soweit ich das gesehen habe. Plötzlich haben die eine ganz wesentliche, international relevante Schadsoftware gehabt. Ja? Und dann, als man gewarnt hat vor dem Ganzen, haben die gesagt, von einem Tag auf den anderen, wir hören auf, wir stellen das ein, auch wenn das so viel Geld wert ist, ja, in unseren Büchern. Und das ist zumindest das, was bisher öffentlich darüber kommuniziert wurde, das war's. Was jetzt danach passiert ist, ob das woanders noch im Einsatz ist, müsste man aus dem Ermittlungsverfahren, entnehmen, wo ich aber nicht weiß, wie das weitergegangen ist.
Die Namen sind interessant. Lazarus, Denim, Tsunami, das sind jetzt Namen, die quasi Warner vergeben oder geben sich diese Namen die Gruppen selbst?
Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Gruppen, die selbst mit einem Namen auftreten, zum Beispiel Black Cat, das ist die Gruppe, die Kärntner Landesregierung gehackt hat und das Bundesland Kärnten einige Wochen lang ganz massiv gestört hat. Oder Blackbuster, Lockbit, das sind alles Namen, die Gruppen dann selbst veröffentlichen und die als Logos haben in ihren Darknet-Seiten. Viele von diesen Gruppen haben eine eigene Darknet-Präsenz, wo sie dann sagen, wir sind Lockbit, ihr könnt bei uns mitarbeiten. Aber es gibt auch eben diese Denim Tsunami ist ein Name, der kommt von Microsoft, weil Microsoft begonnen hat, alle diese Hacker, die jetzt eigene Namen für sich vergeben haben, neu zu bezeichnen und sie so zu klassifizieren, dass es nach Wetterphänomenen geht. Ja? Und alle, die Tsunami als Zweitwort haben, sind Akteure aus dem privaten Bereich.
Ah, okay. Es werden ja sowohl Unternehmen als auch staatliche Stellen als auch Einzelpersonen attackiert. Wie unterscheiden sich denn da die Angriffe?
Die Angriffe werden häufig sehr automatisiert gemacht. Phishing-Mails sind nach wie vor der dominierende Weg, wie man angegriffen wird. Und wenn Phishing-Mails auf den Weg gesendet werden, dann weiß ja der sie in Umlauf bringt, nicht, wer dieses Phishing-Mail anklickt oder wer das Attachment im Phishing-Mail öffnet. Das kann ein Privater sein, das kann aber auch ein Unternehmer sein. Das heißt, vom Angriffsweg her ist das zumeist ganz ähnlich. Was dann passiert, wenn die Angreifer beim Opfer in den Systemen sind, das ist dann unterschiedlich. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, jeden Tag werden Milliarden E-Mails verschickt. Mehr als die Hälfte davon sind sogenannte Spam-Mails. Das sind also Mails, wie wir sie alle kennen. Da steht dann drinnen, sie haben einen großen Lotteriegewinn gemacht oder sie haben irgendwie ihre Bank möchte ein Update von ihnen haben. Irgendwer möchte Reisepassinformationen, ganz viele unterschiedliche Mails in unterschiedlichen Sprachen, die wir bekommen. Viele davon sehen wir nie, weil sie von unserem Spamfilter schon einmal digital verschoben werden in einen Bereich, wo wir sie nicht sehen und auch nicht aufmachen können. Aber ein Teil davon, die sogenannten Phishing-Mails, die sind darauf aus, dass sie Informationen über die dass sie zum Beispiel Anmeldungsinformationen an Computersysteme bekommen. Das heißt, es erhält zum Beispiel jemand in einem Unternehmen so ein Phishing-Mail, da steht dann drinnen, es gibt ganz neue Arbeitszeitregelungen bei Ihnen im Unternehmen, gehen Sie auf unser neues Portal, das haben wir gestern live gestellt, dann das Portal wird so gestaltet, dass es so ähnlich ausschaut wie die Unternehmensseite und dass es eine ähnliche URL auch hat. Und wenn man auf dieses Portal geht, muss man sich anmelden mit seiner User-ID und seinem Passwort. Und wenn man das gemacht hat, dann ist es schon ein großes Problem, weil dann weiß der Angreifer diese User-ID, dieses Passwort und kann sich damit möglicherweise im Unternehmen anmelden. Möglicherweise sage ich, weil es gibt auch inzwischen Unternehmen, die Sicherheitsvorkehrungen gemacht haben und die erkennen, wenn jemand von außerhalb sich anmeldet oder wenn jemand sich von einem anderen Ort anmeldet und dann erfordern, dass ein zweiter Faktor angegeben wird, zum Beispiel eine Nummer, die in einer SMS gesandt wird oder in einem separaten E-Mail gesandt wird. das ist auch die Lösung des Problems mit den Phishing-Mails. Ja? Und natürlich muss man Leute auch sensibilisieren, dass sie darauf nicht reinfallen. Aber in diesen Attacken, wie sie starten, unterscheidet man sich nicht stark von Unternehmen, zwischen Unternehmen und Einzelpersonen, außer bei den staatlichen Attacken. Dort ist es ganz klar, dort steht auch vorher schon fest, wer ist der angegriffen werden soll und wie diese Angriffe ganz gezielt gemacht werden sollen. Und dann gibt es eben noch ein Sondersegment, ich würde es mal so bezeichnen, das sind Spionageoperationen, wo es zum Beispiel darum geht, Wahlen zu beeinflussen in einem anderen Land. Dort werden völlig andere Technologien verwendet und völlig andere Tricks verwendet als die im technischen Cybercrime. Und da haben wir auch in letzter Zeit einiges auch bei uns im Land gesehen oder auch in Europa gesehen, das uns stark zu denken gibt. Aber bei all dem, was ich hier erzähle, wollte ich immer darauf hinweisen, auf die große Bandbreite, die es im Bereich der Computerkriminalität gibt. Ja. Also es geht von jemand stiehlt dir dein Passwort, jemand versucht von deinem Konto etwas abzuheben, bis zu jemand möchte deine Wahlentscheidung beeinflussen, jemand möchte seine Liebe vortäuschen, jemand möchte dich betrügen mit Solarpanels oder jemand stiehlt deine Krankendaten, deine Krankenakte und möchte dich damit erpressen. Also die Bandbreite ist sehr, sehr groß und aus dem Grund ist es auch sehr schwierig, dieses Phänomen gesamthaft einfach zu beschreiben und auch gesamthaft einzufangen. Man muss versuchen, für jedes Teilthema eine Sicherheitslösung zu entwickeln. Und oft ist das eben keine technische Sicherheitslösung, sondern eine organisatorische oder einfach nur Vorsicht walten zu lassen, mehr Vorsicht walten zu lassen.
In Rumänien ist ja erst kürzlich ein Kandidat mit digitalen Mitteln an die Spitze gepusht worden. Die Wahl wurde dann annulliert. Was ist da genau passiert und wie fliegt das auf?
In Rumänien war es so, dass bei der letzten Präsidentschaftswahl, die notwendig war, weil der Amtsinhaber das Ende seiner Amtsperiode erreicht hatte, dass bei dieser Wahl ein Kandidat, der dort angetreten ist, der relativ unbekannt war, plötzlich in lichte Höhen geraten ist und in der ersten Runde der Präsidentenwahl wirklich als Nummer eins durchs Ziel gegangen ist, was niemand geglaubt hätte, weil dieser Herr Ceaușescu, um den es da geht, der übrigens auch eine Zeit lang in Österreich gelebt hat, der hat zu Beginn des Wahlkampfes, ich glaube, das war im Oktober, begonnen, aus seiner Wohnung so Videos zu posten, wo er mit irgendwelchen Gesprächspartnern dort sitzt. Es ist sehr unaufgeräumt dort und er spricht mit denen darüber, was die sich vorstellen könnten, wie sie Rumänien weiterbringen. Der hatte am Anfang 100, 200 Views, ein paar Likes. Also das war irgendwie sehr, sehr überschaubar. Dann ist es ihm gelungen, so hat das zumindest ausgesehen, innerhalb von wenigen Wochen Millionen Views zu bekommen und ganz, ganz viele Likes zu bekommen, wo man sich dann überlegt hat, wie kann das sein? Was hat der gemacht? Was hat den plötzlich digital an die Spitze der Wahlbewegung gebracht? Also der hatte weder ein großes Budget, er hat von sich aus gesagt, er hat überhaupt kein Geld für den Wahlkampf verwendet oder sehr wenig. Er hatte kein großes Team und er war auch nicht wirklich bekannt. Er war ein sehr exotischer Kandidat, ja. Und das ging mit Hilfe von elektronischen Helferlein, die im Hintergrund seit langer Zeit darauf gewartet haben, offenbar, um einem bestimmten Kandidaten dann digital zu helfen. Und ich muss sagen, ich habe mir lange Gedanken gemacht, wie diese elektronischen Helferlein aussehen und wer die betreibt. Und es gibt zum Beispiel über mich gibt es ein Instagram-Profil, also es gibt mein eigenes Instagram-Profil, Cornelius Kranig, aber es gibt ein anderes, das heißt Cornelius Hinterhofer. Das ist ein Fake-Instagram-Profil, bei dem es mir bis heute nicht gelungen ist, dass Instagram das löscht, in dem meine Fotos verwendet werden und in dem ich als AfD-Politiker dargestellt werde. Ja. Und dieses Profil hat 300 Follower und 300 Likes, also und folgt auch 300 Personen, relativ wenige Likes, was die Fotos betrifft. Aber das ist in meinen Augen eines der typischen Profile, wo also im Wege des Identitätsdiebstahls die Fotos von jemandem genommen werden, ein ähnlicher Name genommen wird. Und man kann dann so ein Profil natürlich einsetzen, um dann irgendwelche Fake News zu liken zum Beispiel. Ja? Und der Eindruck entsteht, aha, das ist Cornelius Kranig. Das ist, weil auf den Namen schaut möglicherweise jemand gar nicht. Ja? Und ich habe ihm gesagt, ich habe versucht, das schon seit langer Zeit das zu löschen. Ich habe Instagram geschrieben, das ist ein Fake-Profil, das bin nicht ich. Ist mir nicht gelungen bis jetzt. Und ich denke mir, dass es Tausende, Hunderttausende solche Profile gibt. Nicht von mir, sondern ganz generell. Und dass die orchestriert werden von einer bestimmten Gruppe, die in Rumänien vermutet, dass russische Strukturen dahinter stecken, dass der russische Staat dahinter steckt und eingesetzt werden zu einem Zeitpunkt, wo es ganz knapp wird bei einer Wahl oder wo man sehr schnell etwas pushen wird, dann hat man plötzlich diese zigtausend elektronischen Helferlein, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen. Auch in Österreich gibt es übrigens einen Fall, der schon länger her ist, wo man gesehen hat, wie sowas funktioniert, im negativen Sinn. Der Bundeskanzler Faymann war sehr spät unterwegs mit seiner Twitter-Präsenz und ist dann, glaube ich, 2015 oder so oder 16, also relativ spät in seiner Kanzlerschaft, in dieses neue Medium vorgedrungen und hatte nach 3-4 Tagen plötzlich Zehntausende Follower aus Afrika und relativ wenig aus Österreich. Ne? Da haben sich dann Medien in Österreich Gedanken darüber gemacht, wie kann das sein, dass der viel populärer ist in afrikanischen Staaten als bei uns in Österreich und dass die überhaupt aufmerksam werden auf ihn. Und die SPÖ-Parteizentrale hat dann gesagt, dass ihnen jemand diese digitalen Follower spendiert hätte, obwohl sie das gar nicht wollten. Und das geht natürlich, man kann im Darknet solche Sachen zukaufen. Fake-Follower, Fake-Likes, das ist ein Riesenmarkt dort, ja. Und das sind entweder wirklich existierende Personen oder Scheinidentitäten. Und das kann man natürlich selbst zukaufen, wenn man möchte, aber das kann man auch zukaufen, um jemanden anderen einen Streich zu spielen. Das ist offenbar dort passiert. Also auch bei uns gibt es eben bekannte Persönlichkeiten, die von so etwas betroffen sind. Und hier muss man wirklich auch sagen, das ist ein Thema, da geht es um Identitätsdiebstahl und auch um Betrug natürlich, wo man wirklich gefeit sein muss davor, die Dinge zu glauben, die man liest, die man sieht. Nicht immer sind News, die sehr stark bewertet wird oder auch zum Beispiel Hotels, Einrichtungen, die ein sehr gutes Rating haben. Alle diese Sachen sind nicht davor gefeit, dass diese Art von Betrug hier zum Einsatz kommt.
In Wien sind im April Landtagswahlen. Könnte da auch die Gefahr von Manipulation bestehen?
Also wir haben ja bei den letzten Nationalratswahlen in Österreich gesehen, dass ein bestimmter Akteur aus dem russischsprachigen Raum, der sich als No-Name bezeichnet, versucht hat, auf viele verschiedene Arten die Wahl zu beeinflussen. Da sind dann politische Parteien lahmgelegt worden, Webseiten von Unternehmen der kritischen Infrastruktur und von Medien. Und das wurde auf jeden Fall gesehen als etwas, wo ausländische Geheimdienste, ausländische Strukturen versuchen, auf sich aufmerksam zu machen. Ich formuliere das einmal so. Also so in der Richtung, passt auf, was ihr in Österreich da macht, weil der lange Arm von uns, der digitale Arm, kann auch euch erreichen. Die Wiener Landtagswahl ist auch sehr wichtig natürlich, weil eigentlich geht es bei der Wiener Landtagswahl ja auch um ein bisschen mehr. Es geht ja nicht um die Frage, was passiert im Wiener Landtag, sondern es geht um die Frage, welche politische Partei wird an der Spitze stehen, wie schneidet die Sozialdemokratie dort ab. Auch bei denen gibt es eine große interne Diskussion über die Zukunft, wie wird es der Freiheitlichen Partei dort gehen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Akteure gibt, die versuchen werden, digital auf die Wahl Einfluss zu nehmen. Leider nimmt das sehr stark zu in allen westlichen Demokratien. Und in Europa, du hast gerade Rumänien angesprochen, gibt es auch andere Länder, die im Rahmen der EU-Wahl schon davon betroffen waren. Es gibt auch Möglichkeiten, davor zu warnen. Aber man kann trotzdem nicht ganz verhindern, dass dann solche Informationen in Umlauf kommen. Weil man braucht natürlich etwas, wo die Bevölkerung sich dann zum Beispiel am Tag vor der Wahl plötzlich konfrontiert mit einer Nachricht, die Frage stellen muss, stimmt das oder nicht? Und dann muss man versuchen, das sehr schnell zu klären. Das ist oft sehr schwierig. Ich arbeite seit vielen Jahren bei Transparency International und leite dort die Arbeitsgruppe Medien und habe dort ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt fakten.gv.at in Anlehnung an help.gv.at, wo ich den Mediensprechern aller politischen Parteien in Österreich vorgeschlagen habe, seit Jahren ja, so eine Stelle einzurichten, wo Faktenchecker sitzen, die beim Staat arbeiten quasi und die für wichtige Themen, die Wahlen beeinflussen, die öffentliche Sicherheit beeinflussen und die Gesundheit von Menschen beeinflussen, wo dann eine Plattform für den Bürger, für die Bürgerin erreichbar ist, wo sie dann nachschauen kann, stimmt das oder stimmt das nicht. Wir hatten ja Versuche, Wahlen zu beeinflussen in Österreich, zum Beispiel bei der Bundespräsidentenwahl, als es um die Frage ging, wer ist krank? Ist Alexander Van der Bellen fit for president? Ist Norbert Hofer fit for president? Da sind gezielt falsche Informationen in Umlauf gebracht worden. Und man hat dort schon gesehen, wie schwierig es ist, diese Sachen aufzuklären. Ich glaube, so eine staatliche Einrichtung wäre sehr wichtig, weil der Bürger dort nachsehen könnte, was steckt wirklich hinter dieser Information. Weiß ich nicht, wo man behauptet, irgendjemand sei korrupt oder sei krank oder irgendetwas würde falsch laufen. Wichtig wäre bei so einer Einrichtung auch, dass die, dass auch abweichende Meinungen, sogenannte Dissenting Opinions, veröffentlicht werden. Also wenn es nicht so klar ist, ob etwas schwarz oder weiß ist, dass man dann sagt, wir haben Folgendes recherchiert, das stellen wir auch jetzt als Information hier online, aber es gibt auch abweichende Meinungen davon, die schauen so und so aus. Und da gibt es auch ein Vorbild dafür in der EU, das heißt EU-VSDs Info, eine sehr interessante Datenbank über Desinformation, in der genau diese Kategorisierung stattfindet, wo dann steht, weiß nicht, der russische Akteur X hat in Spanien folgende Nachricht veröffentlicht, da geht es darum, dass irgendeine Gesundheitsmaßnahme nicht richtig gemacht wurde, weil ein korrupter Politiker dahinter steht. Veröffentlicht wurde das vom Medium X. Die Wahrheit, wo wir glauben, dass es stimmt, schaut so und so aus. Aber es gibt auch Meinungen, die in die Richtung gehen, dass etwas anderes dahinter stecken könnte. Ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn man den Menschen in unserem Land diese Informationen zumuten muss. Man muss sie informieren. Man sollte es nicht verschweigen. Man sollte nicht sagen, das gibt's nicht oder wir sind eh nicht davon betroffen. Wir leben auf einer Insel der Seligen. Das ist eben nicht so. In der digitalen Welt gibt es keine Grenzen und jeder Kriminelle kann uns auch von außen angreifen. Das ist leider ein Thema, das immer größer wird.
Diese Faktenchecker Aufgabe übernehmen ja auch Medien und Journalistinnen. Aber er macht oft die Erfahrung, dass man das, was Menschen glauben und was sie auf vielen Kanälen konsumieren, dann einfach nicht relevant ist, also nicht mit Fakten zu beantworten ist, zu widerlegen ist.
Also das ist natürlich ein wichtiges Thema. Trotzdem muss man die Leute darüber informieren, weil jeder muss die Chance haben, sich eine Meinung darüber zu bilden. Und ich habe auch mit vielen Journalistinnen und Journalisten über das Thema geredet, die mir gesagt haben, die Menschen sollten einfach Qualitätsmedien lesen. Ja. Das ist eine gute Sicht auf das Thema, aber man sollte nicht jedem sagen, was er machen muss, sondern es sollte eine niederschwellige Möglichkeit geben, sich zu informieren. Und so ein Serviceportal, so wie es bei Help.gv.at ist, wäre mit Fakten.gv.at eine sehr niederschwellige Möglichkeit, wo man kein Abonnement braucht, wo man auch nicht dann sagt, das geht in eine bestimmte Richtung, das ist ein linkes Medium oder ein rechtes Medium. Bei den Medien wird ja oft da sehr stark unterschieden, sondern wo Experten sitzen. Wir hatten vorgeschlagen, dass das ans Parlament angedockt wird, wo alle demokratisch legitimierten Parteien auch Parlamentssitze haben. Aber mir ist es leider nicht gelungen, bis jetzt dieses Projekt ins Leben zu rufen. Ich glaube nur, wenn das Thema Desinformation zunimmt und die Beeinflussung von außen zunimmt auf unser demokratisches System, dass wir genau so etwas benötigen werden, zusätzlich zu den jetzt schon existierenden Faktencheckerstellen. Ja. Und du hast ja gesehen, wie wichtig das Thema ist. In den USA hat ja der neue Präsident Trump das Thema Faktenchecks de facto abgeschafft, so wie ich das verstanden habe. Auch Facebook hat, glaube ich, Meta hat darauf reagiert. Und dort wurde das abgeschafft, weil man gesagt hat, es würde zu viel Information dann nicht gebracht werden, weil eben diese Beiträge gelöscht werden. Ich denke auch, man sollte nicht diese Beiträge, wenn sie nicht gegen Gesetze verstoßen, zum Beispiel gegen das Wiederbetätigungsgesetzverbot, ja, man sollte sie dann auch nicht löschen, aber man sollte auf jeden Fall die Dinge einordnen, klassifizieren und Meinungen dazu, wesentliche Einschätzungen dazu veröffentlichen, auch abweichende.
Wenn es um Wahlmanipulationen oder Desinformation vor Wahlen geht, dann fällt schon auf, dass das immer rechten oder extremistischen Kandidaten nützt und wenig oder gar nicht linken oder progressiven Kräften. Liegt das an der Achse des Aufruhrs, dass die Täter dahinter zu dieser Achse gehören?
Ich habe da ein bisschen eine andere Sicht auf das Ganze. Ich glaube, dass eben bestimmte rechte Strömungen und Bewegungen, die in unserer Welt etwas verändern möchten, das nicht so sehr mit unserem Weltbild zu tun hat, dass die sehr schnell erkannt haben, dass es relativ preisgünstig ist und relativ einfach möglich ist, ohne dass man seine Identität preisgibt, digitale Werkzeuge auch in diesem Kampf einzusetzen. Und das nimmt stark zu. Da gibt es, ich glaube, seit Beginn der Trump-Kampagne 1 hat das schon eine ganz große Rolle gespielt, wo Fake News in Mazedonien produziert wurden, wo man nicht weiß, wie das finanziert wurde. Und dann in den USA ausgespielt wurden, wo dann zum Beispiel Mails gestohlen wurden von der Hillary Clinton und ihrer Wahlkampagne und auch sehr spät im Wahlkampf ausgespielt wurden. Also eine Kombination von Cybercrime, die einem Kandidaten genützt hat, plus noch diese Cambridge Analytica-Geschichte von der Firma in Großbritannien, wo ja Data Mining auch gemacht wurde um zielgerichtet die Information an Wähler heranzubringen, die ihre Wahlentscheidung nicht getroffen hatten. Ja. Aber man muss natürlich sagen, bei all diesen Klagen, Wehklagen, die es gibt, dass also das im Internet so stark zunimmt, gibt es auch eine andere Seite natürlich, nämlich die Möglichkeit, dass die, die sagen, das, was wir haben, ist das Gute und wir möchten das verteidigen, dass die auch mehr machen im Internet. Und zwar nicht Kriminelles, sondern dass die ihre Internetpräsenz ausbauen. Und dass eben solche Mechanismen auch eingeführt werden. Faktenchecker-Plattformen, breite Informationen an die Bevölkerung und eben der Versuch auch, die Bevölkerung digital zu erreichen. Es ist eben nicht mehr zeitgemäß, Parteizeitschriften an die Haushalte zu verschicken, irgendwelche Flugblätter zu verschicken. Die Menschen sind inzwischen sehr stark am Internet. Auch sehr alte Menschen sind sehr stark am Internet. Zum Beispiel mein Vater ist 91 und besitzt einen iPad und liest dort News am Internet, arbeitet mit E-Mails, weil auch die Technologien inzwischen es ermöglichen, dass man sehr leicht auch im höheren Alter im Internet arbeiten kann. Die digitale Kluft ist viel kleiner geworden. Und ich denke mir, dass jede politische Bewegung aufgefordert ist, diese Informations- und Kommunikationstechnologien, die unsere Gesellschaft, unsere Informationsgesellschaft ermöglichen, ja, auch positiv zu nutzen. Man sollte nicht nur immer darüber klagen, dass die Rechten und Extremen und die Linksextremen das so machen. Die, die nicht extrem sind, sollten einfach mehr machen. Das ist meine Sicht auf die Dinge.
Mhm. Könnte es sein, dass die USA bald auch irgendwie an die Achse des Aufruhrs andocken? US-Präsident Donald Trump hat jetzt am zweiten Tag einen sehr bekannten Kriminellen, den Gründer von Silk Road, begnadigt, der eine Plattform im Internet, im Darknet gemacht hat, wo man von Drogen bis zu gefälschten Reisepässen alles anonym handeln konnte. Der war, glaube ich, zu zweimal lebenslanger Haft verurteilt. Nun ist er frei. Was ist das für ein Signal?
Ja, was diesen Ross Ulbricht betrifft, ist das schon eine sehr eigentümliche Sache. Da ist mein Eindruck, obwohl ich jetzt noch nicht genau die Stellungnahme von Donald Trump gelesen habe, dass der sagt, der sei unschuldig und sei ein Bitcoin-Pionier gewesen. Ja? Und deshalb hat er ihn begnadigt. Man muss auch sagen, der war wirklich ein Bitcoin-Pionier, weil Silk Road, seine Plattform Silk Road, Zahlungen, die mit Kryptowährungen durchgeführt wurden, in sehr großem Stil ermöglicht haben. Ich glaube, der hatte einen Umsatz von über 1 Milliarde Euro. Aber das, was da gehandelt wurde, Drogen, gefälschte Dokumente, Daten, das war natürlich sehr problematisch. Und er wurde verurteilt, weil er als Mittäter bezeichnet wurde, dass mehrere Menschen gestorben sind und weil er halt in den organisierten Drogenhandel involviert war. Das ist natürlich eine sehr eigenartige Geschichte, dass der, obwohl das schon angekündigt war von Seiten des Herrn Trump, dass der jetzt begnadigt wurde, und wirft ein bisschen ein problematisches Licht auf das Gesamtthema, weil es auch sehr schwierig war, ihn zu finden. Also diese Operation, die Europol gemeinsam mit dem FBI und mit anderen Sicherheitsbehörden gemacht haben, das hat Jahre gedauert, das war technisch sehr aufwendig. Dann hat man den Dingfest gemacht, verurteilt, obwohl er nie geständig war, und der saß jetzt 11 Jahre inzwischen im Gefängnis. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, das gilt auch für die USA, dass Cybercrime nicht akzeptiert werden darf. Es darf keine soziale Toleranz für Cybercrime geben. Ja? Weil sonst können wir unsere Gesetze ja komplett vergessen. Wir können ja nicht sagen, der Drogenhandel auf der Straße ist böse und da bestrafen wir jemanden, der kommt ins Gefängnis. Aber wenn er das digital macht, den Handelsplatz, dann ist das nicht so böse. Und dann lassen wir den davon kommen. Man darf auch nicht vergessen, dass an diesen Darknet-Handelsplätzen auch noch andere sehr unangenehme Dinge dranhängen. Zum Beispiel das ganze Thema Kinderpornografie. Das hat er zwar nicht gemacht, weil es eben Handelsplätze gibt im Darknet, die einen ethischen Kodex haben, wo sie sagen, das macht man nicht. Die einen handeln dann nicht mit Kinderpornografie und die anderen handeln nicht mit Waffen, aber mit allem anderen Verbotenen. Nur die Art und Weise, wie an das Ganze herangegangen wird, ist eine kriminelle. Und man muss auf jeden Fall Rechtssicherheit schaffen in Gesellschaften, damit nicht der Eindruck entsteht, dass die digitale Kriminalität, ja, eine Art gewaltfreie Kriminalität ist und deshalb weniger bestraft wird oder sogar dann noch jemand begnadigt wird. Also ich würde sagen, mich hat das sehr überrascht, diese Begnadigung. Im Sinne, argumentiert wurde mit der liberalen Demokratie, weil die Arbeit der Ermittlungsbehörden, die vielen, vielen Stunden und Tage, die Polizisten verwendet haben, um den Ding festzumachen, damit zunichte gemacht werden. Und weil natürlich bei so jemanden das auch ein Role Model sein kann für Nachfolgetäter, die dann sagen, ich mache da einen neuen Handelsplatz auf, ich mache was Ähnliches wie der. Der ist gerade begnadigt worden. Da wurde gesagt, das ist ein Förderer von Kryptowährungen. Ich bin das auch, ja. Das ist sehr gefährlich.
Das Thema ist in der Öffentlichkeit vielleicht auch deshalb nicht so präsent, weil Unternehmen oder auch staatliche Stellen, die angegriffen worden sind, darüber nicht gerne reden. Wie werden denn so Lösegeldkausen in der Praxis abgehandelt?
Also ich bin ja beruflich sehr häufig mit solchen Fragen befasst, weil ich als Krisenmanager bei großen Cyberkrisen zu Hilfe gerufen werde oder weil ich Unternehmen berate, was sie machen sollen, um wieder auf die Beine zu kommen, wenn jemand ihre IT-Systeme angreift oder wenn jemand auch sie sozial angreift, herauszufinden, wer das sein kann. Bei digitalen Lösegeldzahlungen rate ich immer dazu, das nicht zu machen, weil natürlich mit diesen Zahlungen eine Industrie angeschoben wird, die sehr problematisch ist. Weil was macht der Täter? Der verwendet das Geld teilweise, um andere mitzubezahlen, weil häufig ist es so, dass auf dem Weg von der Kryptowährung bis zum Bargeld, das die Täter dann am Ende irgendwann haben möchten, verschiedene Verschleierungssysteme verwendet werden, sodass die Hälfte davon immer schon wegfällt beim Auszahlen des Geldes. Ja? Und das Geld wird dann häufig ausbezahlt, indem sogenannte Money Mules eingesetzt werden, die das dann als Bargeld irgendwo wieder einzahlen, so dass man überhaupt nicht weiß, wohin das dann gegangen ist. Und das zweite Problem ist, in dem Moment, wo man bezahlt, wird das auch möglicherweise anderen Tätern bekannt, denen dann auch angreifen könnten. Gibt es auch Fälle, wo also große Unternehmen mehrfach angegriffen wurden, die haben dann beim ersten bezahlt, beim zweiten haben es dann auch noch bezahlt, beim dritten haben es dann den Angriff Gott sei Dank verhindern können. Ne? Aber ich halte für sehr vorbildlich, wie die Kärntner Landesregierung agiert hat. Im Jahr 2022 waren die ein Opfer eines großen Cyberangriffs von Black Cat. Die haben einige Millionen Euro von ihnen verlangt. Und der Kärntner Landeshauptmann und seine Regierungskollegen waren von vornherein überzeugt davon, dass sie nicht zahlen werden, weil sie gesagt haben, wir lassen uns nicht erpressen. Die Täter haben dann gesagt, na ja, aber wir haben alle eure Systeme verschlüsselt, die Kärntner Bevölkerung, da wird es eine Aufruhr geben, wenn die nicht arbeiten können. Da hat man dann wirklich 5 Wochen lang mit der Bevölkerung natürlich große Diskussionen gehabt, weil viele Sachen nicht funktioniert haben. Die Auszahlung von Geld hat nicht funktioniert, bestimmte Services des Landes. Einige konnte man auch papierbasiert machen, andere nicht. Was man gelernt hat daraus ist, dass man eigentlich immer nachdenken muss darüber, wenn etwas digital funktioniert, was ist, wenn das ausfällt oder wenn jemand das angreift, wie kann ich das auch papierbasiert machen oder ohne digitale Möglichkeiten. Dann haben die Angreifer erkannt, okay, die werden nicht zahlen aus Kärnten. Dann haben sie begonnen mit der Erpressung durch die Daten. Die haben gesagt, wir haben das Mailfile des Landeshauptmanns, wir haben alle möglichen Einbürgerungsbescheide zum Beispiel gefunden und haben diese Informationen auf verschiedene Webserver gestellt, international, zum Download. Ich kann mich erinnern, einer war in Neuseeland, da hat es dann sehr schnell in der Zusammenarbeit mit dem DSN eine Takedown-Notice gegeben an den Betreiber, der dann diese Informationen nicht mehr zugänglich gemacht hat. Aber es hat dazu die Zeit dazu viel gereicht, natürlich, dass einige Beitragstäter auch diese Daten geladen haben. Und dann hat man begonnen, eben Informationen über das Datenleck auszuspielen, digital, und auch die Landesregierung damit zu bedrohen. Die haben gesagt, wir haben aber auch nichts Widerrechtliches gemacht. In all diesen Informationen, die es da gibt, ist keine Straftat. Wir fürchten uns nicht davor, wir zahlen nicht. Dann hat die dritte Phase begonnen. Und ich erzähle das alles, weil das ist so die typische Art und Weise, wie diese Angreifer arbeiten. Ne? Dann haben wir verschiedene Systeme wieder ans Internet gebracht und die Täter haben Überlastungsattacken begonnen und haben unsere Webseiten damit so gestört, dass man sie wieder nicht erreichen konnte. Aber nach 5 oder 6 Wochen war der digitale Spuk vorbei. Die Kärntner Landesregierung ist wieder auf die Beine gekommen. Landeshauptmann Kaiser und sein Team waren hocherfreut, haben jetzt inzwischen noch viel mehr investiert in die Cybersecurity. Und ich glaube, das ist ein gutes Lehrbeispiel dafür, wie man so eine schwere Krise managen kann und wie man trotzdem dem massiven Druck der Kriminellen nicht nachgibt. Und das war gut, ihm nicht nachzugeben. Weil wenn man nachgeben hätte müssen, zum Beispiel weil die Vorbereitung in der Landesregierung nicht gut war oder weil die Backups nicht da waren von Systemen, weil man die Systeme nicht mehr herstellen hätte können, dann hätte es in eine ganz andere Richtung gehen können. Ich kenne andere Fälle in Österreich, wo Unternehmen angegriffen wurden, die nachgeben mussten, weil sie nicht mehr in der Lage waren, ihre Systeme von den Backups einzuspielen. Das war sehr bedenklich für diese Firmen. Die standen quasi vor der Situation, ich kann gar nicht mehr arbeiten oder ich zahle. Weil natürlich das Problem ist, wenn man zahlt, hat man ja trotzdem keine Garantie, dass das wirklich funktioniert. Weil es kann sein, dass der Angreifer, der ja ein Krimineller ist, nicht Wort hält. Das passiert in den meisten Fällen nicht, weil das ist ja das Geschäft von denen. Und wenn sie nicht häufig nicht Wort halten würden, würde niemand zahlen. Ja. Aber es kann auch passieren, dass das Thema Entschlüsselung technisch nicht funktioniert. Dass irgendwas passiert ist während der Verschlüsselung, dass die Entschlüsselung nicht funktioniert. Und dann haben sie das Problem, dann haben sie bezahlt. Und die Firmen, und es geht trotzdem nicht. Und zum Thema Black Cat aus Kärnten möchte ich noch am Ende eine Geschichte erzählen, die illustriert, wie problematisch das ist. Diese Angreifergruppe aus dem russischsprachigen Raum hat nach den Angriffen in Kärnten eine amerikanische Klinikkette angegriffen und hat dort sehr viele sensible Krankenakten gestohlen. Und wollten 10 Millionen Dollar von den, oder viel mehr sogar, 25 Millionen Dollar, glaube ich, von der Klinikkette. Und dem gesagt, wir zahlen nicht. Dann wurde ganz intensiv Druck gemacht, indem die einzelnen Patienten auch angeschrieben wurden. Ne? Und weil natürlich in diesem Datenleck hatten die auch alle E-Mail-Adressen, die haben die Patienten da geschrieben, diese Klinikenkette ist besonders böse, weil sie haben zu wenig Sicherheit gehabt, wir haben die Daten gestohlen und jetzt wollen sie auch nicht zahlen und damit wollen sie zulassen quasi, dass wir die Informationen über euch veröffentlichen. Das ist so das Mindsetting der Angreifer. Die sagen dann, jemand hatte eine zu schlechte Cybersecurity, der war fahrlässig, ich schreibe den Kunden der Opfer, dass die so fahrlässig waren und erhöhe damit noch einmal den Druck. Schließlich hat dann diese Klinikenkette bezahlt. Aber was dann passiert ist, war was ganz Schlimmes. Das FBI hat in diesen Monaten, in diesen Wochen, um die es da ging, die Infrastruktur der Täter lahmgelegt. Und die Täter haben sich dann irgendwie aufgespalten. Eine Gruppe hat weitergemacht und die andere hat aufgehört mit dem Cybercrime. Und die Opfer, diese Klinikenkette, hat das Lösegeld bezahlt an die Gruppe, die aufgehört hat und nicht an die, die weitergemacht haben. Das heißt, die werden bis heute weiterhin erpresst. Das ist auch die Gefahr. Also man zahlt dann an jemanden und das sind ja anonyme Strukturen, man weiß ja nicht, wer das ist. Es gibt ja keinen Vergleich mit einer Unterschrift, es gibt keinen Handschlag, gar nichts. Ja? Und man kann nicht verhindern, dass möglicherweise die Täter sich aufspalten und dann eine Gruppe weitermacht und weiter erpresst. Und auch Nachforderungen sind möglich. Also ich würde sagen, man sollte ganz im Gegenteil alles tun, um nicht zu bezahlen. Und man sollte im Vorfeld, und das ist an der Stelle sehr wichtig, Backups machen von allen wichtigen Daten, von allen wichtigen Systemen. Und man sollte vor allem Daten auch verschlüsselt speichern, personenbezogene, sensible Daten verschlüsselt speichern. Und bei sehr sensiblen Daten sollte man sich zweimal überlegen, wo man sie digital abspeichert und ob wirklich diese Systeme am Internet hängen müssen.
Und wie ist Österreich da aufgestellt?
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich in Österreich. Die Sensibilität hat in der öffentlichen Verwaltung stark zugenommen seit dem Angriff auf Kärnten. Da ist meine große Sorge und auch seit dem Angriff auf das Außenministerium, das dürfen wir nicht vergessen, im Jahr 2020 war ja der Angriff auf das Außenministerium, auch von einer Struktur, die Russland nahe ist zumindest. Ja. Da wissen wir bis heute nicht genau, was dort weggekommen ist. Man weiß nur, dass das Außenministerium, dass die Mitarbeiter des Außenministeriums aus ihren IT-Systemen ausgesperrt wurden, die IT-Mitarbeiter. Und da musste ja dann alles neu installiert werden, alles neu gemacht werden dort. Und welche Daten gestohlen wurden, welche Dimension das hatte, das kann ich gar nicht sagen. Ich glaube daher, in der öffentlichen Verwaltung gibt es eine große Diskussion darüber, wie man Cybersecurity stark verbessern kann. Und es gibt ja auch die Notwendigkeit, sowieso das zu tun, weil auch die Gesetzeslage sich dahingehend verändert. Und es gibt den Plan, eine Cybersicherheitsbehörde einzurichten im Innenministerium. Dieser Plan ist allerdings letztes Jahr gescheitert, weil im Parlament das notwendige Gesetz, das für die NIS-2-Maßnahmendurchführung in Österreich geplant war, in einer nächtlichen Abstimmung gescheitert ist, einer notwendigen Zweidrittelmehrheit. Aber die neue Bundesregierung wird in Österreich gefordert sein, diese EU-Gesetzgebung auch in Österreich hinsichtlich eines Durchführungsgesetzes zu ermöglichen. Und man wird in Österreich eine solche Behörde brauchen, die Cybersicherheitsmaßnahmen bei wichtigen Einrichtungen kontrolliert, bei wichtigen Unternehmen auch kontrolliert. Und das wird in Österreich ungefähr 5000 Einrichtungen und Unternehmen betreffen. Das heißt, diese Behörde wird dann auch die Möglichkeit haben, vor Ort Audits zu machen, vor Ort Besuche zu machen. Und die Firmen und Organisationen müssen dann auch nachweisen, dass sie bestimmte Cybersicherheitsmaßnahmen gemacht haben. Da geht es auch um den gesamten Gesundheitssektor, weil wir den gerade angesprochen haben. Die große Frage, die wir natürlich in Österreich haben, ist erstens einmal, wo wird diese Behörde angesiedelt? Im Bundeskanzleramt, im Innenministerium oder irgendwo anders. Aber die zweite große Frage ist natürlich, welche Mitarbeiter wird diese Behörde haben? Weil wir haben jetzt schon das Problem, dass im Bereich der Strafverfolgung, was Computerkriminalität betrifft, viel zu wenige Beamte mit den notwendigen technischen Skills da sind, um diese 65.000 Anzeigen zu verfolgen, die es gibt. Wir haben auch in der Justiz viel zu wenige Staatsanwälte, die sich mit diesem Thema befassen können. Also sowohl in der Justiz als auch in der Polizei gibt es einen großen Personalmangel im Bereich der Strafverfolgung. Und das sind ja ähnlich gelagerte Personen, um das da geht, die man auch in der Cybersicherheitsbehörde brauchen würde. Das heißt, wir brauchen eigentlich hunderte neue Mitarbeiter, gar nicht zu reden vom Militär, dass da auch an der Stelle Mitarbeiter benötigt wird. Und da denke ich mir, dass man sehr viel schon in den Schulen machen sollte. Ich habe auch kürzlich so eine Digi-Hack besucht in Salzburg, in Neumarkt am Wallersee, wo die Kinder herangeführt werden schon an diese Themen während der Schulzeit, um dann später zum Beispiel im Weg eines Fachhochschullehrgangs das Wissen noch zu vertiefen und dann bei der Polizei zu arbeiten. Aber man muss diese Ausbildungswege forcieren. Man muss auch das Thema Frauen im Bereich der Cybersecurity thematisieren, dass auch mehr in diese Richtung gehen. Und man muss diese Leute und diese Arbeitskräfte versuchen, im Land zu entwickeln oder halt durch den Zuzug, zum Beispiel durch Ukrainer, die jetzt zu uns gekommen sind, Menschen zu finden, die uns helfen können. Derzeit haben wir viel zu wenige Leute an der Stelle. Das heißt, wir könnten so eine Behörde, wenn die morgen anfängt, ja, wüssten die überhaupt nicht, wo die 300 Leute herkommen sollen. Man kann dann vielleicht das Management installieren, weil das sind bestehende Manager aus dem Ministerium oder aus dem Bundeskanzleramt, die jetzt schon arbeiten können. Aber die vielen Menschen, die notwendig sind, um dann wirklich diese Überprüfungen vor Ort zu machen, mit denen wird das ganz schwer. Wir haben einen echt großen Fachkräftemangel an der Stelle. Und der ist noch größer als im Bereich der IT, weil das Cyber-Security-Segment ein ganz spezielles Segment ist, wo man besonders viel Wissen benötigt, um dort arbeiten zu können.
Mhm. Cybercrime ist international. Das heißt, es müssen auch die staatlichen Behörden zusammenarbeiten. Wie gut funktioniert das und könnte es sein, dass eine mögliche FPÖ-Regierung da hinderlich ist? Es gab ja schon im Vorfeld jetzt Warnungen, zum Beispiel aus Deutschland, dass man nicht mehr alle Geheimdienstinformationen mit einer FPÖ-Regierung teilen würde.
Ja, Cybercrime ist ein internationales Thema, weil wir alle die gleichen Systeme international verwenden. Fast unsere gesamte Software kommt aus den USA oder aus China. Wir sind da auch sehr technologieabhängig von diesen beiden Ländern. Die Angreifer sitzen dann woanders. Wir haben gesprochen über die Achse dieser Spezialstaaten, um die es da geht. Ja. Und natürlich ist es wichtig, dass die österreichische Polizei mit Europol zusammenarbeitet, mit dem FBI zusammenarbeitet. Ich rede da hier vor allem von der Polizeizusammenarbeit, weniger von den Geheimdiensten. Ja. Die Geheimdienste sind ein Spezialthema an der Stelle. Ich glaube, wie die arbeiten, weiß man nicht genau. Bei den Geheimdiensten geht es auch um Spionage und um solche Themen. Aber für die operative Bekämpfung von Cybercrime, von technischen Cybercrime vor allem, ist es notwendig, dass wir eine sehr gute Verbindung haben, vor allem aus Österreich zu Europol, zu den großen Nachbarstaaten. Ich arbeite in meinem beruflichen Projekten sehr viel zusammen mit Rumänien und mit der Ukraine, mit den dortigen Cyberbehörden, weil beispielsweise die ukrainischen Cyberbehörden einen sehr großen Einblick haben in die Struktur russischer Angreifer. Und teilweise helfen die uns auch sehr. Also wir haben zum Beispiel letztes Jahr, hat mir der damalige Chef der ukrainischen Cyberpolizei eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Und da stand drin, wir haben eine Hausdurchsuchung gemacht in der Ukraine bei einem Hacker, der mit einer russischen Struktur zusammenarbeitet. Der hat folgende vier österreichische Universitäten als Angriffsziele aufgelistet gehabt. Bitte informieren Sie diese Universitäten, dass sie Vorkehrungen treffen, um diese besondere Schwachstelle, die der Hacker ausnutzen wollte, aus der Welt zu schaffen. Ich habe das gemacht. Die Unis waren super froh darüber, weil sie quasi gratis eine Cyber-Security-Beratung aus der Ukraine bekommen haben, mittelbar über mich. Auch aus Rumänien kommen wertvolle Hinweise. Die Rumänen haben fast 2000 Spezialisten im Bereich der Cybercrime-Bekämpfung. Und das muss man wirklich in einem großen Verbund sehen. Die NATO-Länder arbeiten auch alle stark zusammen. Österreich als neutraler Staat ist natürlich da sehr klein mit den eigenen Einheiten. Ich glaube auch, dass wir mit der Schweiz inzwischen ein bisschen zusammenarbeiten. Aber das Thema Cybercrime kennt keine Ländergrenzen. Und aus dem Grund ist die internationale Zusammenarbeit von ganz, ganz großer Wichtigkeit.
Aber wäre eine FPÖ-Regierung, die ja dann möglicherweise im Verdacht steht, sehr pro-russisch zu sein, hinderlich?
Also man muss sich anschauen, was jetzt da wirklich, wie die Regierung wirklich aussehen wird und wie das Russland immer wirklich gesehen wird. Auch die FPÖ wird, für die FPÖ wird es sehr wichtig sein, gerade wenn Angriffe aus Russland zu kommen, da der Wahrheit ins Auge zu sehen. Und da sind ja wir die Opfer der Angriffe. Die Täter sitzen dann möglicherweise in Russland und oder werden unterstützt von dort. Und ich glaube, für die operative Polizeizusammenarbeit spielt die politische Dimension gar nicht so eine große Rolle, sondern es geht um die Kooperation von technischen Experten, die man auf die Beine stellen muss. Und es kann ja sein, dass sich das Thema Cybercrime auch woanders hin verlagert, dass es sich in andere Länder verlagert, dass die Russen ihr Interesse mit der Zeit verlieren daran. Ich glaube das zwar nicht, aber das könnte ja sein. Aber wir müssen auf jeden Fall mit den internationalen Polizeibehörden sehr viel arbeiten, mit dem US Secret Service, das ist also die Stelle in den USA, die sich mit Cybercrime beschäftigt. Da sitzen die Spezialisten in Frankfurt beispielsweise. Es ist für uns von enormer Wichtigkeit, dass wir diesen Personalmangel, den wir an dieser Stelle haben, auch ein bisschen ausgleichen und dass wir uns auch von außen helfen lassen, wenn zum Beispiel Angriffe angekündigt werden, dass wir auf unserer Seite sofort darauf reagieren. Und natürlich die Strukturen bei uns in Österreich, die müssen sich gut darauf vorbereiten. Also die müssen zum Beispiel Updates ihrer Systeme machen, die müssen schauen, dass sie uralt Sachen nicht mehr ans Internet geben, die müssen schauen, dass sie das Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung einführen. Ich sage das immer wieder, ich weiß, das ist sogar ein bisschen lästig, aber es ist oft ganz trivial, wie man Angriffe verhindern kann. Im Gegensatz zu dem, dass man sagt, naja, die Russen haben sowieso jede Möglichkeit, bei uns durchzugreifen. Oder die, höre ich in letzter Zeit immer wieder, künstliche Intelligenz wird dazu führen, dass wir eh keine Chance haben in der Abwehr. Also sich auf die Politik rauszureden und sich auf die Technologie der künstlichen Intelligenz hinauszureden, ist da an der Stelle ein bisschen so, sich in den eigenen Sack lügen, weil man in vielen Fällen sich wirklich sehr gut schützen kann. Und wenn man sich zum Beispiel bei sehr wichtigen personenbezogenen Daten und Informationen überlegen kann, muss ich das wirklich digital dort speichern, in dieser Cloud zum Beispiel, wo möglicherweise ein Angreifer zugreifen kann.
Was haben denn die vier anvisierten Unis gemacht mit der WhatsApp-Nachricht aus der Ukraine?
Also die haben von mir die Informationen dann bekommen, die dortigen Chief Information Security Officer, und haben das System, um das es ging, in einem bestimmten Bereich abgedatet, und damit war der Angriff nicht mehr möglich.
Du hast schon erwähnt, vieles ist staatliche Aufgabe, vieles müssen die Unternehmen machen. Aber was können wir Einzelne machen?
Ja, auch bei uns Einzelnen geht es darum, dass meine Message ein bisschen verstanden wird. Cyberangriffe unterscheiden nicht zwischen der Größe von Unternehmen und Organisationen und ob das Einzelpersonen sind oder ob das Unternehmensstrukturen sind. Die meisten Cyberangriffe zumindest. Also abgesehen von diesen staatlichen, zielgerichteten, von diesen Targeted Attacks. Und das Hauptthema ist eigentlich, dass wir uns überlegen müssen bei E-Mails, was von diesen E-Mails kann ein problematisches E-Mail sein. Ich sage immer, man sollte die höchste Sicherheitsstufe verwenden, die das österreichische Bundesheer in der Vergangenheit hatte. Da hat man eben mit großem Humor darüber gesprochen. Bei einem Mail, das man nicht kennt, ist es besser, es vor dem Lesen zu vernichten. Das ist bei vielen von diesen Spam-Mails wäre das die beste Idee. Und sie auf keinen Fall zu öffnen, auf keinen Fall auf die Links zu klicken, auf keinen Fall die Attachments aufzumachen. Ich mache oft auch Schulungen für das Management großer Unternehmen, wo ich genau diese Phishing-Geschichte diskutiere. Und da sagen oft die Vorstände, wieso müssen wir das jetzt hören? Und ich sage, weil es sie auch alle betrifft, ganz persönlich. Weil letztlich betrifft es den, der vor seinem Bildschirm sitzt oder vor seinem Display sitzt am Mobiltelefon. Ja? Das zweite große Thema ist, wie wir uns schützen können, dass wir eben eine Mehrfaktor-Authentifizierung einführen bei allen wichtigen Systemen. Egal, ob es um E-Mail geht, ob es um den Zugriff auf das Pensionskonto geht, ob es auf den Zugriff auf die Bank geht. Man kennt das ja von vielen Systemen inzwischen, dass man nicht mehr nur mit einem Passwort sich einloggen kann, sondern dass es zusätzlich notwendig ist, einen zweiten Faktor eben dort anzugeben. Zum Beispiel eben eine Nummer, die über das Telefon geschickt wird, oder eine biometrische Information. Das löst noch einmal das Problem, wenn man angegriffen wurde, wenn zum Beispiel die Daten von einem in einem Datenleck waren, dass der Angreifer trotzdem damit nichts anfangen kann, weil eben er diese User-ID und dieses Passwort da nicht verwenden kann, weil er ja nicht an dem Ort sitzt, wo sich der Benutzer üblicherweise einloggt. Und das dritte große Thema ist, wir müssen unsere Systeme updaten. Das ist auch lästig, ich weiß, laufend erhält man irgendwelche Informationen, die Rechner booten dann langsam, aber wenn man sie nicht updatet, dann wird man auch nicht Erfolg haben, Cybercrime zu verhindern. Bei Unternehmen geht es darum, dass man wirklich gesamthafte Strategie braucht. Man kann, auch wenn man den kleinsten alten Server im Keller vergisst, kann es sein, dass über den angegriffen wird. Bei Privatpersonen ist es so, dass die meistens ja nur wenige Systeme haben, die haben ein, zwei Computer. Und da ist das Thema Backups ganz ein wichtiges. Ich habe einige Freunde, auch Journalisten, die mir gesagt haben, furchtbar, wir sind verschlüsselt worden. Ich habe kein Backup oder das Backup war unverwendbar. Man sollte auch versuchen, die Backups zu prüfen, ob man sie verwenden kann. Also Backups wieder einzuspielen. Ja? Weil kürzlich habe ich mit einem Arzt zu tun gehabt, der mich angerufen hat. Ein befreundeter Arzt, der hat gesagt, ja, wir haben also da alles immer gesichert und jetzt sind wir drauf gekommen, dass das letzte Backup, das funktioniert, ein Jahr alt ist. Ja? Dann sind die Informationen von einem Jahr einfach weg. Und der hatte das Problem, dass der Ransomware-Angreifer zwar eine Lösegeldforderung gezahlt hat, dass der dann aber nicht mehr erreichbar war elektronisch. Und das heißt, er hätte dem gar nichts zahlen können und der Arzt musste irgendwie weiterarbeiten. Also dieses Backup-Thema ist auch ein lästiges Thema, aber jeder muss sich einfach überlegen, wie er das besser macht.
Ganz bequem geht's nicht.
Ganz bequem geht's nicht und die Informationsgesellschaft lebt von der Digitalisierung. Wir haben in der Zeit der Corona-Krise gesehen, wie wichtig es für uns ist, dass diese Systeme existieren. Sie haben uns geholfen, diese Krise zu meistern. Wir sind da zu Hause gesessen in Videokonferenzen, als wir nirgends anders hingehen konnten. Glücklicherweise hat so viel funktioniert, aber leider kann auch all das ausfallen und leider kann das, also es geht ja nicht nur um Cyberangriffe, sondern es geht einfach auch um technische Ausfälle häufig, wo etwas nicht mehr funktioniert und um dann noch etwas machen zu können, muss sich jeder von uns auch eine Strategie überlegen. So wie wir uns überlegen sollten, ein bisschen Bargeld zu Hause zu haben, Essensvorräte zu Hause zu haben, sollten wir uns auch überlegen, welche Reserve brauchen wir, wenn unsere digitale Welt einmal nicht funktioniert. Und hier sehe ich leider noch immer die Notwendigkeit, dass man nachdenkt darüber, aber vielleicht sollte man auch eine Informationskampagne dazu machen. Auch vielleicht, ich hoffe, dass die neue Bundesregierung so etwas machen wird. Ich habe das bei der alten Bundesregierung auch angeregt. Und was ich auch angeregt habe, ist beispielsweise ein Cybernotruf. Das heißt, dass der Bürger, die Bürgerin anrufen können und auf der anderen Seite jemand Kompetenter sitzt, der sagt, aha, das rote Fenster bei dir am Schirm, ja, das ist wirklich was Gefährliches, wahrscheinlich eine Betrugsgeschichte. Bitte nicht anklicken, der Microsoft-Support, der angeblich bei dir anruft, ist nicht der Microsoft-Support. Die Enkelbetrugsthematik würde dann teilweise auch nicht gut funktionieren, wie sie bei uns funktioniert. Aber ich bin da in diesem Bereich des Cybernotrufs zum Beispiel noch nicht wirklich weit gekommen, weil auf der anderen Seite natürlich aufgrund des Personalmangels, den es gibt, auch dieses Personal nicht da ist, um so eine Stelle zu betreiben. Aber wir müssen auch hier einfach moderner werden und den gesellschaftlichen Fortschritt nicht behindern, indem wir noch mehr von diesen Cyberangriffen zulassen, sondern wir müssen darüber reden, wie lästig sie sind, wie problematisch sie sind. Und wir müssen alles tun, um uns dagegen zu schützen. Und auch dafür gibt es viele Möglichkeiten.
Gibt es da auch Informationen für jetzt ganz normale Menschen, die sich nicht besonders mit dem Thema auskennen?
Ich glaube schon, dass es einige Anlaufstellen gibt dazu. Aber ich sehe kein gesamthaftes Konzept, was das betrifft. Was ich sehe, ist für Unternehmen, dass es hier viele Informationen gibt. Und es gibt auch eine fast drakonische Gesetzgebung, die da kommt. Also die Europäische Union versucht wirklich eine Art Gesetzeskorsett über diese Unsicherheit zu stülpen, die es in der Informationsgesellschaft gibt, indem sie eben sagt, die ganz wichtigen Unternehmen und Organisationen müssen das alles machen. Sie müssen alle diese Sachen nachweisen, dass ihre Computersicherheit auch wirklich funktioniert. Aber es betrifft natürlich, diese Gesetze betreffen nicht uns als Private. Aber wir würden gut daran tun, auch selbst uns da besser zu informieren. So wie wir uns informieren darüber, welche Lebensmittel gut sind, welche Schadstoffe es gibt, sollten wir uns auch informieren über digitale Gefahren. Da ist jeder Einzelne gefordert. Und die Regierung natürlich im Sinne einer Aufklärung darüber. Vielleicht wird es auch einen IT-Staatssekretär und einen Digitalisierungsminister bei uns geben, wie in vielen anderen Ländern. In deren Aufgabengebiet würden dann solche Kampagnen auch fallen.
Cornelius, sehr herzlichen Dank für das Gespräch. Man kann sich schützen, man kann sich wehren. Es ist ein bisschen lästig. Ich werde, wenn ich noch Tipps von dir bekomme, wo man sich kundig machen kann, die in die Episode Notes stellen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke sehr und ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern Sicherheit am Internet.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr dieses Projekt mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören.
Missing Link.